einmal genug getan. Aber was ist denn eigentlich wirklich geschehen? Was ist wirklich geschehen? Wir haben immer noch deutlich über 4 Millionen Arbeitslose. Jeder Einzelne ist schon einer zu viel. Wir haben immer noch überlange Schul- und Studienzeiten. Wir haben immer noch ein ganz bescheidenes Wachstum, das überhaupt nicht ausreicht. Und die Fragestellung in die deutsche Öffentlichkeit, ob man etwas länger arbeiten könne, weil ja schlicht durch längere Arbeit auch schon ein Stück Wachstum erzeugt wird, was Menschen Chancen auf Arbeitsplätze gibt, führt zu einer sehr bescheidenen und zurückhaltenden Antwort. Wir haben immer noch zu lange Genehmigungsverfahren. Wir haben immer noch eine überbordende Bürokratie. Wir haben immer noch zu hohe Steuern und Abgaben. Die Bundesregierung redet dauernd davon, dass jetzt die nächste Stufe der Steuerreform in Kraft trete. Wenn Sie sich brutto und netto bei sich vergleichen, spüren Sie das nicht? Diese Politik in Deutschland hindert Tag für Tag die Menschen an der Erledigung ihrer eigenen Angelegenheiten. Und das müssen wir ändern. Das ist der Beginn in ein neues Jahr. Birgit Homburger hat von einem Gesellschaftsvertrag gesprochen, wie immer Sie es ausdrücken. Es geht nicht mehr um kleine Reparaturen. Dieses Land braucht einen zusammenhängenden, mit politischer Führung über mehrere Legislaturperioden auch realisierten Innovationspakt. Durchgängig, nicht kleinmütig. Deutschland braucht eine Art Befreiungsschlag. Und den müssen wir unternehmen. Dazu hat die Bundestagsfraktion eine Kette von Vorschlägen gemacht. Von uns liegt der einzig durchformulierte Gesetzentwurf zur Steuerreform vor. Das DIW hat neulich einen Vergleich gemacht und ihn im Ranking in gleiche Augenhöhe gesetzt neben den Entwurf des früheren Verfassungsrichters Kirchhoff und gesagt, exzellent. Können Sie sich an die deutsche Medienlandschaft erinnern? Als Friedrich Merz 60% bei uns abgeschrieben, 40% durch die CDU verwässert, einen ähnlichen Entwurf vorstellte, den er noch nicht einmal ausformuliert hatte. Da konnten die Zeitungen ja gar nicht dick genug sein, um das Lob auszusprechen. Was ist denn heute übrig geblieben? Übrig geblieben ist gar keine Initiative mehr zur Steuerreform bei einer großen Partei in Deutschland. Ein aus der ersten Reihe ausgeschiedener Friedrich Merz. Ich sage das hier beim Dreikönigstreffen, weil ich mich auch dagegen wehren möchte, dass wenn wir gute Konzepte vorstellen, es in der Medienlandschaft sehr, sehr viele gibt, die schweigend über uns ausbreiten, weil sie wissen, wenn sie uns unter der Wasserlinie halten, kann Rot-Grün gewinnen. Ich will in einem Land, das eine freiheitliche Verfassung hat, auch auffordern, dass unsere Stimme gehört wird, vor allem wenn wir qualitativ hochwertige Verfassungen. Wir haben zur Gesundheitspolitik einen Entwurf vorgelegt, wettbewerblich, freiheitlich. Sie konnten aber nur lesen, wie Herr Seehofer und Frau Schmidt die netteste Nacht ihres Lebens verbracht haben, als sie eines dieser vielen Gesundheitsreform-Reparaturgesetze verabschiedet haben. Glauben Sie, dass daraus Beitragsstabilität entstanden ist? Die haben wir nicht. Der eine der beiden Partner hat sich mittlerweile aus dem politischen Leben der ersten Reihe auch zurückgezogen. Er hat eine Bürgerversicherung argumentiert, meine Damen und Herren, wenn man in kollektive Verantwortungslosigkeit in einem Land gehen will, muss man es genauso machen. Der sicherste Job für einen aus der jungen Generation wäre im Übrigen Vorstandsvorsitzender bei dieser Bürgerversicherung. Sie müssten nämlich alle rein, keiner könnte raus. Der könnte Ihnen die Beiträge festsetzen, dass Ihnen die Ohren wackeln. Sie haben keine Wahlmöglichkeit. Wenn Sie Bürger bleiben wollen, müssen Sie sich mit dem Stimmzettel bei der Wahl gegen diese staatliche Anmaßung wenden, die über Sie gebracht wird. Wir haben eine Konsolidierung der öffentlichen Haushalte vorgeschlagen. Wir haben eigene Vorschläge bei den Haushaltsberatungen gemacht. Wir haben eine Erneuerung der Marktwirtschaft vorgeschlagen, deutliche Deregulierung in allen Märkten, bei der Post, bei der Bahn, im Übrigen auch bei der Energieversorgung. Fragen Sie doch einmal alle die, die immer von Marktwirtschaft reden, wieso sie es eigentlich zulassen, dass in der Energieversorgung nahezu monopolartige Strukturen immer noch über uns herrschen und die Energiepreise, die Sie bezahlen, zu hohen Prozentzahlen staatlich induziert sind. Sie schaden uns. Wir schlagen eine wettbewerbliche Umweltpolitik vor. Wir wissen doch auch um die Nachhaltigkeit. Wir unterscheiden uns doch nicht in der Erkenntnis der natürlichen Lebensgrundlagen voneinander. Aber wir halten es für eine staatliche Anmaßung, wenn sich die Bundesregierung daran macht, bis in ihre privaten Sammlungs- und Getrenntsammlungsbemühen ihnen auch noch die letzten technischen Lösungen vorzuschreiben. Wer Umwelt schützen will, muss Forschung zulassen, im Übrigen dann auch in der grünen Technik, wenn Böden geholfen werden soll und wenn schadstoffresistente Pflanzen erzeugt werden sollen, und darf sich nicht dagegen wenden. Es ist noch kein Problem der Menschheit gelöst worden ohne technologische Kompetenz und Innovationskraft. Warum haben Sie die Bemühungen beobachtet von Herrn Müntefering und Herrn Stoiber zur Staatsreform? Der öffentliche Aufwand war größer als das Mäuslein, das noch nicht einmal dabei herausgekommen ist. Das ist doch in reiner Aktenhuberei geendet. Was ist denn das für eine Staatsreform, die dann eine Liste vorlegt, wo das Jagdwesen in der Zuständigkeit angesiedelt werden soll und die Gaststättenverordnung? Und dann scheitert bei dem Kernpunkt, auf welcher Seite der Ebenen die Hochschulen stehen sollten. Liebe Gäste, Hochschulen sind autonom, die gehören weder dem Bundeskanzler noch Herrn Stoiber. Wir sollten sie in die Autonomie entlassen. Es ist uninteressant, auf welcher staatlichen Ebene sie stehen. Grundlage unserer Vorstellung ist ein größeres Maß an Vertrauen in die Bürger. Deshalb sind, waren und bleiben wir auch Bürgerrechtspartei. Wir wollen ein Bürgerrecht auf Chancen. Und deshalb wollen wir Steuern senken, die Überregulierung zurückführen. Wir möchten den Bürgern die Chance geben, sich selbstständig zu machen, sich freiberuflich zu engagieren, auch flexibler nach einem Arbeitsplatz suchen zu können. Wir trauen ihnen mehr zu. Wir wollen einfach die Steuern senken, um sie auch zu belohnen. Und zwar die Großen wie die Kleinen. Wir sind bereit, auf einen deutlich niedrigen Steuersatz für kleine Einkommen zu gehen als SPD und Grüne. Wir wissen doch, dass Menschen, die wenig verdienen, auch mehr Netto haben müssen. Vor allem, wenn sie leistungsbereit sind. Wir wollen aus den Flächentarifen heraus, der Betrieb, der 10 Beschäftigte hat, dessen Inhaber mit Hemd und Hose für den Betrieb haftet, der kennt doch seine Beschäftigten, meistens sind sie seit 20 Jahren im Betrieb, der bespricht doch mit denen in der Mittagspause mehr über den Betrieb als jeder betriebsfremde Gewerkschaftsfunktionär bei einem Besuch in diesem Jahr. Und deshalb sage ich Ihnen, wie ich hier stehe, wir werden in keine Regierung mehr eintreten. Das sage ich Ihnen, wie ich hier stehe, und das sieht Guido Westerwelle genauso. Wir werden in keine Regierung mehr eintreten, wenn wir es nicht endlich schaffen, diese Organisationsmacht von Tarifvertragsparteien zu brechen. Wenn sie sich nicht bewegen, werden wir sie bewegen müssen. Wir müssen betriebsnahe Lösungen erreichen. Und wenn wir einen Partner haben, der sich dagegen auch sträuben wird, dann wird er sich die Frage stellen müssen, ob er Verantwortung übernehmen will oder nicht. Irgendwann muss der Ankündigung auch eine Tat folgen. Wir müssen die Märkte öffnen. Wir wollen neben dem Bürgerrecht auf Chancen Ein Bürgerrecht auf Bildung, das ist aus der Zeit Ralph Dahndorf, Hildegard Hambrücher, einer unserer Kernsätze. Aber wir haben Bürgerrecht auf Bildung nie damit verwechselt, welche hohe Prozentzahl an weiterführenden Schulen uns zum Studium kommt. Das ist nicht der Maßstab. Der Kernpunkt ist Qualität fördern und fordern und das Heben des Niveaus für alle nach oben statt sozialpolitisch motivierte Niveauabsenkungen Gleichmacherei, meine Damen und Herren. Das ist der Unterschied. Eine Gesellschaft wird nicht reich durch Gleichheit, sondern arm durch Gleichheit. Sie wird reich durch Talente und ihre Fähigkeit, Talente zu fördern. Das ist der Kernunterschied unseres Bürgerrechts auf Bildung. Niemand hat das zu inflationieren durch Niveauabsenkung, sondern die Gesellschaft muss die Kraft aufbringen, jenseits von materiellen Anreizen, auch in der Lehrerausbildung, sich den jeweiligen Fähigkeiten besser zuzuwenden, als wir das bis heute haben. Im Übrigen ist der Bund nicht schlauer als die Länder. Qualitätsmaßstäbe gelten für alle. Und es kann auch keinen Schulleiter oder keine Schulleiterin geben, die das nicht selbst wissen müsste. Deshalb empfehle ich im Übrigen auch beim Bürgerrecht auf Bildung, die Revolution von oben zu beginnen. Sobald wir die Hochschulen in Autonomie setzen, in wirkliche, und ihnen auch gestatten, ihr Personal selbst zu verwalten, und ihnen auch gestatten, ihre Studentinnen und Studenten sich selbst aussuchen zu können, werden wir erleben, dass damit der größte Druck auch auf das Schulsystem erzeugt wird, sich um Qualitätsmaßstäbe zu bemühen. Denn dann beginnt ein ernsthafter persönlicher Wettbewerb in der jungen Generation. Im Übrigen dann auch bitte mit der Maßgabe, dass Hochschulen Studiengebühren erheben können. Ich halte es für falsch, dass man eben das sozusagen untersagt. Um bei der Bürgerrechtspartei zu bleiben, Bürgerrecht auf Chancen, Bürgerrecht auf Bildung, ich sage Bürgerrecht auf Zukunft. Wissenschaft ist der soziale Verstand der Menschheit. Das ist ein unendlicher Kommunikationsprozess weltweit zwischen sehr, sehr vielen ganz klugen Menschen mit unvoreingenommener und offener Auseinandersetzung. Wer die Folgen des Umweltverbrauchs mindern will, muss forschen. Er muss sich um technisch bessere Lösungen bemühen. Gentechnisch veränderte Organismen werden bei der Entgiftung von Böden eine Rolle spielen. Deshalb brauchen wir grüne Gentechnik. Wer menschliches Leid lindern will, muss sich mit eigenem Ethos auch in Stammzellenforschung bemühen können, mit Grenzen. Aber er muss es können, wenn wir Krankheiten bekämpfen wollen. Wer den Hunger in der Welt bekämpfen will, muss neben Hilfe, die wir geben, um schadstoffresistente Pflanzen bemüht sein. Meine Damen und Herren, ich sage das so einfach, weil mir in Deutschland zu viele begegnen, die dauernd darauf verzichten wollen, aber nie ernsthaft über die ethischen Konsequenzen des Verzichts uns Rechenschaft ablegen. Es ist nicht der immer der Klügste, der am größten Angst zu machen versteht. Andere Nationen im christlichen Abendland, im gleichen Kulturkreis, haben Forschung in den Feldern zugelassen, weil sie menschliche Neugier nicht verbieten wollen. Wir üben uns in Deutschland in moralischer Letztbegründung, am stärksten bei Union, ganz stark bei Grünen, aber auch in der SPD, typisch deutsch. Andere erobern die Märkte. Und hier im Raum werden bestimmt einige Persönlichkeiten sitzen, die dereinst, wie auch in der Bundestagsfraktion der Grünen, die werden ja auch älter, möglicherweise irgendwann eines Medikaments bedürfen, dessen Forschungsvoraussetzungen sie in Deutschland nicht zugelassen haben und das sie über den Internethandel weltweit bestellen. Dann bin ich doch der Auffassung, dass wir über ethische Maßstäbe auch bei denen diskutieren, die menschliches Leid lindern wollen. Ich habe für die FDP-Bundestagsfraktion genauso hohe moralische und ethische Gründe, wenn wir uns für Zulässigkeit von Stammzellenforschung aussprechen, weil menschliches Leid zu lindern ein ebenso hoher Grund ist, in Stammzellenforschung zu gehen wie andere Beweggründe. Und daran möchte ich auch festhalten. Wenn andere Parteien das nicht wollen, sollen wenigstens die in Deutschland wissen, die so denken wie wir, dass sie einen Partner haben, der wie sie denkt. Das muss dann gesagt werden. Ich bitte aber auch um Berichterstattung darüber. meine Damen und Herren, es gibt ein Bürgerrecht auf Privatheit. Das ist für mich ein heute wichtiger Punkt, den ich kurz streifen möchte. Weil ja die öffentliche Auseinandersetzung stattfindet und ich merke das in den eigenen Reihen, sind die Grünen jetzt nicht die neue Bürgerrechtspartei. Ich habe seit 3 Monaten meine Kollegin Sager angeschrieben mit einem Schreiben und anhand von vielen Beispielen die Frage gestellt, sie möge mir doch einmal erläutern, warum die Grünen einer ganzen Kette von Gesetzen zugestimmt hätten, die nach meiner Überzeugung und nach der Überzeugung der Bundestagsfraktion Persönlichkeitsrechte verletzt. Ich will Ihnen einige davon jetzt einmal nennen, meine Damen und Herren. Das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung ist durch Rot-Grün ausgehöhlt worden. Die Banken werden verpflichtet, ihre Kontendaten in Dateien einzurichten, ihre Daten zu speichern. Die Finanzämter können auf elektronischem Wege Konteninformationen abrufen, ohne dass die Bank, geschweige denn sie, überhaupt etwas davon erfährt. Meine Damen und Herren, derartige Zugriffsmöglichkeiten gibt es in Europa sonst nicht. Und das möchte ich Ihnen jetzt sagen. In einem freiheitlichen Land, das eine freiheitliche Verfassung hat, möchte ich am Ende mein Konto führen und es nicht durch Hans Eichel führen lassen. Darauf haben wir ein paar. Wir haben eine große Zahl von Abhörungen. Sie glauben gar nicht, was alles in Deutschland abgehört wird. Wir streiten uns über das Thema großen Lauschangriff. Vergessen Sie es, der ist eher bescheiden angewandt worden. Die tägliche Praxis ist die, die mich stört. Und Sie dann in einem Gesetz, wie es die Grünen mitbeschlossen haben, schon von der Anfangsschwelle des konkreten Verdachts zu lösen und gegebenenfalls nach 5 Jahren den Bürgern mal mitzuteilen, dass sie abgehört worden sind, ist für mich unakzeptabel und unerträglich. Wenn Sie einen Nachbarn haben, der Sie fragt, warum die FDP keine Bürgerrechtspartei mehr ist und der wirklich glaubt, die Grünen wären es, ich stelle Ihnen die ganze Passage zur Verfügung. Geben Sie ihm das Briefchen mit nach Hause, sagen Sie, er soll eine halbe Stunde noch mal bei Ihnen klingeln und dann dieselbe Frage noch mal stellen, meine Damen und Herren. Wir müssen das klar sagen. Das mündet für mich in dem Satz, der Rechtsstaat darf niemals nach unserer Überzeugung seine ethische Überlegenheit preisgeben. Wenn er zu tief in die Privatheiten der Bürger eingreift, verliert er seine moralische Überlegenheit. Wir dürfen uns niemals mit Mitteln, die nicht rechtsstaatlich sind, gegen andere wenden, die dem Rechtsstaat ans Leder wollen. Wir müssen eine Identität freiheitlicher Verfassung bei uns selbst bewahren. Verehrte Gäste, ich will das Bürgerrecht auf einen durchschaubaren Staat Ihnen nennen. Wir müssen wissen, wer auf welchen Ebenen politische Verantwortung hat. Das ist doch der Sinn der Föderalismuskommission gewesen, die aber nicht geändert hat in der Arbeit. Deshalb schlage ich für die Bundestagsfraktion vor, und wir werden das in der nächsten Sitzung besprechen, wir wollen nicht mehr in dieser Art weiterarbeiten in der Kommission. Wir wollen einen Konvent mit Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern aus der Gesellschaft selbst mit namhaften Sachverständigen, so wie das auch zum Europäischen Verfassungsvertrag gekommen ist. Glauben Sie, die EU-Kommission hätte einen solchen Verfassungsvertrag ausgearbeitet? Niemals! Lambsdorff hat immer den Satz gepflegt, glauben Sie, dass die Frösche den Sumpf selber trockenlegen? Wir brauchen einen Konvent mit öffentlicher Beteiligung, weil nur der den Druck ausübt, auch zu einer wirklichen Staatsreform zu kommen. Diese Initiative werden wir erfolgen. Wir brauchen im Übrigen auch ein Bürgerrecht auf eine Art Selbstversicherung. Nicht diese Bürgerversicherung der Art, wie sie Rot und Grün propagieren und Herr Seehofer. Wir brauchen das in einer Art Selbstversicherung. Sie wissen doch, dass die Rente so nicht mehr trägt. Sie wissen, dass das Gesundheitswesen so nicht mehr funktioniert. Sie müssen im Grunde genommen bei Ihren Nachbarn und Freunden für ein Stück Chance eigener Vorsorge werben und das auch klar kennzeichnen. Es wird bis heute im Gesundheitswesen weiter kollektiv abgebucht, das muss ein Ende haben. Und jeder von Ihnen weiß, dass es einfach nicht funktionieren kann, dass die Rente so bleibt, wie sie ist und man immer später in den Beruf kommt und immer früher ausscheidet und die Wochenarbeitszeit immer geringer wird. Das geht nicht. Das heißt, wir müssen die Systeme umstellen. Die FAZ hat heute geschrieben, oder gestern im Kommentar, es war so schön, dass die CDU-CSU als Alternative eine gemischt lohnabhängige Arbeitgeberbeitragsfondssteuerungsergänzungsfinanzierungsteilpauschalprämie entworfen hat. Ich habe mir das hier hingeschrieben. Das ist richtig getroffen. Es ist auch nicht nur ein Wortungetüm. Die ganze Konstruktion ist ein Ungetüm. Manchmal fällt es Politikern schwer, Sachverhalte einzeln zu erklären. Ich will Ihnen das ganz genau sagen, worauf ich hinaus will. Wir sind der Überzeugung, dass das Gesundheitswesen nur dann stabil organisiert werden kann, wenn die Arbeitgeberbeiträge an Sie, die Beschäftigten, ausgezahlt werden. Und wenn Sie dann die Entscheidung haben, bei wem Sie sich versichern. Es wäre besser, man legte Ihnen eine Pflicht zur Versicherung auf, das ist solidarisch, das ist nicht mehr als vernünftig, aber ließe Sie entscheiden, bei welcher Versicherung Sie dieser Pflicht nachkommen. Und Sie würden sich wundern, welche Angebote Beitrag mit Selbstbeteiligung, ohne Selbstbeteiligung, Vollkasko, Teilkasko, Ihnen die Wettbewerber machen, wenn Sie endlich Ihre Nachfragemacht als Kunde und Kundin entfalten können. Deshalb ist die FDP die einzige Partei, die nicht in dieses Ungetüm der CDU einsteigen wird. Das wird auch nie das Licht der Welt erblicken. Und die Bürgerversicherung ablehnt. Wir sind der Auffassung, dass Sie mit bei Ihnen verbliebenen Geld klügeres volkswirtschaftlich für sich anfangen, als der Staat bei Ihnen abgenommenen Geld. Das tiefe Geheimnis unserer Wirtschaft. Zwei kleine Anmerkungen zum Abschluss. Ich bin auch dafür, dass wir ein Bürgerrecht auf ein durchschaubares Europa haben. Deshalb rufe ich jetzt nach Kreuth, dass der Europäische Verfassungsvertrag nach unserer Überzeugung eher ein Meilenstein auf dem Weg zu einem durchschaubareren Europa ist, als der bisherige Vertrag von Nizza war. Und es politisch unklug wäre, diesen Verfassungsvertrag, der Menschen- und Grundrechte kodifiziert für alle europäischen Bürger, der das Parlament ein Stück mehr in Mitverantwortung bringt, der überhaupt zum ersten Mal die Chance europäischer Außen- und Sicherheitspolitik gibt, abzulehnen. Ich sage aber ebenso offen, dass der Beitritt und die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei eine längst fällige Debatte über Europa erzwingen. Europa war und bleibt bei allen Katastrophen, die es erlebt hat, eben auch verbunden mit der Ideengeschichte der Menschenrechte, des Pluralismus und der individuellen Freiheit. Ich sage das hier einmal so, weil das genau geschichtlich der Prozess ist, den Max Weber so anschaulich mit Rationalisierung bezeichnet hat. Europa, das ist ein gutes Stück Emanzipationsgeschichte. Der Trennung von Gott und Kaiser zwischen geistlicher und weltlicher Macht, die Verfassungsbindung. Im Grunde möchte ich an Rumsfeld sagen, das alte Europa sollte eher die neue Welt genannt werden. Deshalb ist es auch aus meiner Sicht falsch und absurd, wenn der türkische Ministerpräsident aus Verärgerung von einem christlichen Club spricht und wenn das hier einige nachplappern. Meine Damen und Herren, die Ideengeschichte der Durchsetzung der Menschenrechte ist ohne christlich-jüdische Wurzel überhaupt nicht zu erklären. Vor Gott sind alle Menschen gleich. Ich würde das, alle, die einer Religion angehören, diese Wurzel beachten würden. Menschenwürde ist unveräußerlich und deshalb ist auch Multikulti-Gehabe und nur Hinweis auf Religionsfreiheit nicht aus dieser Wurzel. Es gibt für einen Liberalen keine Akzeptanz der kulturellen Autonomiebehauptung anderer, die Menschenwürde missachtet, Frauen unterdrückt und Kinder nicht zur Schule gehen lässt. Es ist Es ist eben falsch, historische Grundlagen nicht zu sehen, Europa einfach mal so zu überdehnen oder über die Köpfe seiner Bürger herauszuentwickeln. Wir wollen ein immer engeres Europa. Wir wollen nicht zurück in eine Freihandelszone. Das mag anderen gefallen, uns nicht. Wir haben Wettbewerber auf der Welt, die sich das regionalpolitisch dann besser vorstellen können. Ich nicht. Ich möchte ein immer engeres Europa. Das schließt niemanden aus. Aber ich möchte nur keinen Zweckverband ohne Wir-Gefühl. Ich möchte das Europa dieser Wurzeln, dieser Ideengeschichte, dieser Wertentscheidung. Und wer hinzukommen will, muss die mittragen. Und er muss im Übrigen auch alle anerkennen, die Mitglied in Europa sind. Deshalb zum Abschluss, meine Damen und Herren, können die Verhandlungen mit der, müssen geführt werden, aber sie können nicht anders als Ergebnis offen geführt werden. Wer hat denn von uns heute eine Vorstellung des Europas und der Türkei im Jahre 2013? Wenn das einer hier genau hat, soll er mir das verraten. Ich bin immer wissbegierig. Ich habe sie heute noch nicht und deshalb erlaube ich mir, uns vorzuschlagen, unser Wort zu halten und Verhandlungen zu führen. Aber auf den Charakter Ergebnis offen lege ich schon Wert, weil die europäischen Gesellschaften beteiligt werden müssen und weil ich Europa nicht beliebig überdehnen möchte. Das muss dann die Entscheidung in den nächsten Jahren sein. Im Schillerjahr möchte ich abschließend daran erinnern, gibt es neben den Bürgerrechten, die ich so vorgetragen habe, ein Bürgerrecht für alle auf dieser Welt. Das hat uns ja diese Katastrophe wieder vor Augen geführt. Im Übrigen ist ja die Spendenbereitschaft enorm. Sie ist unglaublich. Sie zeigt doch, dass Menschen zu großen Anstrengungen fähig sind, wenn sie erfahren, für was. Das gilt auch für unsere inneren deutschen Angelegenheiten. Ich glaube, dass Menschen zu viel mehr bereit wären, wenn sie Klarheit hätten, wohin der Weg führt, was wir am Ende erreichen wollen. Sie möchten ein Stück politischen Entwurf. Es gibt auf dieser Welt noch Diktaturen, es gibt Unterdrückung, es gibt Pressezensur, es gibt Unterdrückung von Medienlandschaften ohne Ende. Im Übrigen auch in einem ganz nahegelegenen Land, das 8 Zeitzonen der Erde umfasst. Männerfreundschaften sind mit Sicherheit etwas Schönes. Aber am Ende sollte eine Männerfreundschaft des deutschen Bundeskanzlers mit dem russischen Präsidenten nicht darüber hinwegtäuschen, dass diesem Land eine Rechtskultur fehlt, dass die Prozesse, auch die gegen Oligarchen geführt werden, ob der eine mehr oder weniger getan hat, lasse ich jetzt dahingestellt sein, rechtsstaatliche Mängel haben, die unendlich sind, und dass der Tschetschenien-Konflikt kein Konflikt ist, den wir europäisch uninteressiert nur zur inneren Angelegenheit stehen lassen. Die Drogenrouten, die sich hier herüber bewegen, betreffen unsere Gesellschaften. Und wenn nur noch gewaltsame Lösungen als Konfliktlösung gelten, schadet das jeder guten nachbarschaftlichen Beziehung. Das muss man dann auch sagen, meine Damen und Herren. Ich will aber eines in diesem Schiller ja auch sagen. Entwicklungshilfe ist richtig. Armutshilfe ist notwendig. Aber am Ende, verehrte Gäste, dürfen wir uns nicht damit nur begnügen, wenn wir den Menschen aus Not herausgeholfen haben, wenn sie nicht mehr schlechte Ernährung haben. Worauf es mir ankommt, im Unterschied zu manchen Bewegungen in Deutschland, ich würde mich erst damit zufrieden geben, wenn Menschen frei leben, wenn sie nicht nur menschenwürdig in ihren täglichen Bedürfnissen frei leben, sondern wenn sie kulturell und geistig auch frei entscheiden dürfen. Erst dann ist dieses Bürgerrecht für alle weltweit konstituiert. Deshalb reicht dazu ein kleines Zivilmachtkonzept der Bundesrepublik nicht aus. Und wenn wir einen Sitz im Sicherheitsrat haben wollen, wird das auch unangenehm werden. Denn am Ende, meine Damen und Herren, gibt es immer noch Staaten, die ihre Bürger gar nicht schützen wollen. Manche hetzen sie sogar gegeneinander auf. Deshalb muss die Arbeit in den Vereinten Nationen darauf abzielen, weltweit humanitäre Möglichkeiten zu geben, humanitäre Interventionen möglich zu machen, notfalls auch mit Militär, wenn wir Menschen vor ihren eigenen Machthabern schützen wollen. Auch das ist eine Werteentscheidung, die Deutschland nicht umgehen sollte und die auf uns zukommt. So, meine Damen und Herren, ich will mit einem Schiller-Zitat enden. Friedrich Schiller hat 1793 so schön an den Herzog von Augustenburg geschrieben: Es fehlt uns nicht sowohl an der Kenntnis der Wahrheit und des Rechts. als an der Wirksamkeit dieser Erkenntnis zur Bestimmung des Willens. Das Jahr beginnt neu, man nimmt sich viel vor, man ist zuversichtlich, aber es erfordert auch Tatkraft. Und dazu möchte ich Sie auffordern, uns selbst auch. Wir wollen in das Jahr gehen mit einer Visitenkarte einer Partei, die ein Angebot macht. Zur Zusammenarbeit fähig und gewillt, für die Bundesrepublik Deutschland ein Erneuerungsprogramm vorzuschlagen, das uns nach vorne bringt und das uns wieder Chancen gibt. Alles Gute für Sie und Ihre Familien. Herzlichen Dank.